Herzlich willkommen, sage Ihnen allen, Andrea Marti. Jede Berufungsgeschichte ist ein Gespräch, das sich zwischen Gott, der rufen tut, und dem Berufenen, der antworten tut, langsam und immer deutlicher entfaltet. An der wachsenden Freude dürfen wir erkennen und immer sicherer werden, dass Gott uns in seinem Dienst rufen will. Es gibt verschiedene Formen von Berufungen und eine davon ist die ganze Hingabe an Gottes Leben, so wie die der Priester. Und das Geschenk der ganzen Hingabe hat auch der Diakon Michael da hinten vom Muttital bekommen. Und so bin ich heute im Gespräch mit ihm. Wir haben bereits ein erstes Interview im Zusammenhang mit der Weihe zum Diakon mit ihm gehabt. Aber heute geht es darum, wie er den Ruf Gottes als Priester erkannt hat und um seine Priesterweihe, die im November 2013 stattfinden wird. So möchte ich ihn ganz herzlich willkommen heißen.
Guten Tag, ich heiße alle Zuhörer meinerseits willkommen. Die einen können sich ja an mich noch erinnern, dass ich auch aus dem schönen Kanton Uri komme und darum vielleicht am Dialekt auch ein bisschen anders reden als andere. Es hat mich gefreut, schon einmal kennen, mit Radio Maria zu arbeiten, eben bei dem ersten Interview. Und jetzt, wenn wir wieder weitermachen. Ich habe kennen im letzten Jahr, wie es Frau Marti schon gesagt hat, Diakonenweihe empfangen. Und das ist natürlich ein grosses Erlebnis. Und früher habe ich ja den Lebensweg auch nicht ganz direkt auf das zu hin gehabt, oder wenigstens nicht so wahrgenommen. Wir haben es erst anders gehabt, wo von der Familie hergekommen ist, wo ich jetzt nicht vielleicht nur allein gemacht habe, sondern einen Weg, wo ich vor allem mit meiner Familie gegangen bin oder mit Kollegen. Und all das hat erst später, als ich über 30 war, im Studium in Chur gemündet, wo ich die Theologie studiert habe und eben im Jahr 2009 hier im Muttital anfangen arbeiten.
Herr Diakon, da hinten, können Sie eingangs ein Porträt über Ihre Lebensgeschichte machen, vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das erste Interview nicht mitbekommen haben?
Meine Familie war vor allem musikalisch. Und darum haben alle Kinder etwas mit Musik gemacht. Zwei davon auch beruflich, meine Zwillingsschwester und ich. Und das hat mich dann vielfach auch in Kirche verschlagen. Also nicht nur verschlagen, ich habe das auch wollen von klein auf. Es hat mir ja gleich auch alles etwas gesagt, was in der Kirche läuft. Aber das war sicher der Grund gewesen, mit der Zeit, dass man auch stark in die Liturgie hineingewachsen ist und dass man es nie vergessen hat und dass es einem immer etwas gesagt hat. Wenn man eben mit der Kirchenmusik zu tun hat, dann heisst das auch, dass man doch immer wieder ein bisschen etwas von der Kirche her mitbekommt. Und das ist ungefähr bis im Jahr 2003 vielleicht gegangen. Und nachher ist eben dann klar geworden, dass ich Theologie studiere. Das ist mir eigentlich von dem her spannend vorgekommen, von Anfang an. Es war aber noch längst nicht klar gewesen, ob ich die Priester werden will. Das ist natürlich sicher durch das die Frage wurde, die im Vordergrund gestanden ist. Aber es hat doch noch lange gebraucht, bis das schlussendlich so wie war, dass ich gefunden habe, mal, ich glaube, das ist der Weg. Und dass ich auch gefunden habe, mal, ich kehre, glaube ich, einen Ruf Gottes, der in diese Richtung geht.
Herr Diakon, da hinten, heute geht es um Berufung zum Priester. Können Sie den Ruf, den Sie verspürt haben, umschreiben? Ist es ein bestimmter Moment gewesen? Oder wie haben Sie das erfasst, dass Ihr Weg jetzt ganz im Sinn von der ganzen Hingabe zu Gott wird sein?
Das ist nicht ganz einfach zu erfassen. Man könnte vielleicht sagen, dass man einiges anderes, was vielleicht einem sonst wichtig ist, dass man das ein bisschen auf die Seite tun muss. Dass einiges anderes zuerst ein bisschen im Vordergrund gestanden ist und dann musste ein bisschen weg und losgelassen werden. Also dass man könnte sagen, man muss irgendwo genug Stille haben zum Beispiel oder genug Raum, dass man auf einen Ruf Gottes kann hören kann. Das heisst, man muss so und so viel anders ein bisschen loslassen, ein bisschen sein, bis man vielleicht auch merkt, was das für einen könnte heissen und bis man eben so einen Ruf wahrnimmt und gehört.
Der erste Ruf war, dass sie sich entschieden haben für die Weihe zum Diakon, dann der zweite Ruf zum Priester und da dazwischen vergeht eine bestimmte Zeit. Wie ist die Zeit verlaufen und wie hat wieder Gott zu ihnen geredet?
Diakonenweihe ist eine notwendige Vorstufe zur Priesterweihe, aber sie ist natürlich auch etwas Selbstständiges. Und sie ist natürlich in dieser Zeit jetzt vom vergangenen Jahr für mich etwas Wichtiges geworden. Ein wichtiger Punkt, wo man darauf hingelebt hat und nachher auch darauf wieder aufbaut. Es gibt natürlich Veränderungen in der Liturgie. Da kann man nicht sagen, das sei etwas Kleines, wenn man vielleicht das menschliche Leben anschaut, der Alltag, der Tagesablauf. Da ist ja die Liturgie nicht 23 Stunden und der Rest 1 Stunde, sondern eher umgekehrt. Aber trotzdem ist es einem ja wichtig, gerade wenn man auf dem Weg zum Priester ist, dass eben die Liturgie einem viel sagt und sehr im Zentrum steht. Und da sind gewisse Aufgaben, die vielleicht kleine Sachen sind, aber die doch deutlich zeigen, dass der Diakon ein Diener ist, dass es eben ein spezieller Dienst in der Kirche ist, ist einem sehr wichtig und geht einem sehr nach und tut einem auch vieles bestimmen von dem, was man eben denkt und macht.
Sie haben eingangs erwähnt, dass vor allem in der Stille und dann im Moment, wo man Raum bekommt, dass er dann zu Ihnen reden tut. Wie haben Sie denn die gefunden, die Ruhe und die Stille?
Indem man andere Sachen lassen. Das ist immer noch meine Meinung. Also ich glaube nicht, dass die Kirche sich total ändert, bis einer der Ruf von der Kirche gehört. Und der Jesus Christus braucht sich überhaupt nichts zu ändern. Wobei er natürlich schon sicher in gewissen Momenten besonders auf uns zukommt und besonders bei uns ist und besonders nach und auch erfahrbar wird. Aber man muss natürlich das eine und andere von den anderen Sachen rund um die Kirche ein bisschen in einem anderen Licht sehen. Wenn man irgendwo eben vielleicht sich ein bisschen Zeit nimmt für eine Stille oder mindestens mal darauf zugeht und ein bisschen mehr betet, dann nachher kommt das andere, wo reinsummen ist, in ein anderes Licht und hat eine andere Bedeutung.
Können Sie da ein Beispiel machen?
Ja, also zum Beispiel nur schon die Schule, zum Beispiel der Umgang mit den Kindern. Es ist jetzt etwas, was mich besonders beschäftigt hat in den letzten Jahren, weil ich dort nicht so Erfahrung habe. Ich bin der absolut bekannteste Pädagoge. Und trotzdem gibt man ja eine Schule in diesem Beruf. Und dann nachher ist es dann gerne so, dass man sich dann voll drin hineingeben will, dass man auch merkt, was man alles noch aufwenden für das und dass man dann dort sich wie aufreibt oder verbraucht. Und durch ein regelmässiges Gebet, das trotzdem auch immer nebenan besteht, oder gewisse sonstige Gebrüche vom Glauben, also Andacht zum Beispiel, oder auch mal vielleicht eine Betrachtung, bekommt man einen ethischen Abstand über zu diesen Sachen, oder? Also das heisst ja nicht, dass man die jetzt nur wegen dem das geistliche Leben die wahnsinnig vertiefen, aber es heisst mindestens, dass einem die, so etwas, was einem begegnet, vielleicht ein neues Erlebnis, eben wie es jetzt für mich die Schule war, nicht gerade aufsaugen, sondern dass man stattdessen eigentlich trotzdem seinen Weg weitergeht und seinen Gang eigentlich mindestens versucht zu gehen.
Mhm. Herr Diakon, da hinten, im Mai sind Sie geweiht worden. Wie hat sich das Leben nach dieser Weihe für Sie verändert?
Das ist auch nicht ganz einfach zu sagen, weil ich es nicht genau weiss, was ist jetzt wirklich von der Diakonenweihe abhängig und was ist sowieso ein bisschen im Umbruch oder ein bisschen auf einem speziellen Weg insgesamt, nicht wegen der Priesterweihe, die natürlich kommt und wegen der Dispositionen, die man trifft im Arbeitsleben. Aber also ein Punkt ist sicher, ich bin entlastet worden vom Pfarrer her. Der neue Pfarrer ist ja hier eingezogen und der hat das eine grosse Änderung gegeben. Und der ist ein zweiter Punkt, den ich sicher vorher schon erwähnt habe, das ist die Liturgie, oder? Wenn die einem etwas bedeutet, dann nachher ist es auch eine starke Änderung, dass man diakonisch, also da gibt es schon etwas, wo einem nachher irgendwo wieder einen Impuls gibt oder einem wieder irgendwo weiterbringt.
Im letzten Interview, Herr Diakon, dahinter haben Sie erwähnt, dass Sie Stundengebet in dem Sinn möchten noch konsequenter einhalten und vertiefen. Wie hat sich das entwickelt, Ihre Absicht?
Das ist richtig. Es ist so natürlich, dass ich dort das Gefühl hatte, es geht auf etwas hin, was wirklich sich auch in meinem Alltag verändert. Obwohl man im Seminar ja auch viel gebetet hat, ist gleich nie die Regelmäßigkeit da gewesen, wenn man das Amt ernst nehmen will. Schon vom Diakon, der gehört es auch dazu, dass man mindestens Laudes und Vesper immer betet. Meistens auch noch über einiges mehr dazu, ein Angelus oder allenfalls sonst noch weitere Stundengebet. Und das habe ich jetzt doch seit der Diakonenweihe regelmässig durchziehen. Es ist natürlich jeder ein bisschen anders, jeder hat ein bisschen seine anderen Zeiten und seine anderen Sachen. Es ist ja manchmal auch noch, wo mit dem Gespräch vielleicht ist, mit geistlichen Begleitern und so weiter, wo einem auch irgendwo anheimgestellt ist, wenn man Diakon ist. Aber für mich ist jetzt also ein wichtiger Punkt, sich mal das Stundengebet wenigstens konsequent einmal zu beten, um auch wieder richtig reinkommen. Wie gesagt, man ist schon wieder zu Seminarzeiten einigermaßen dort drin gewesen, aber man soll es doch konsequent verfolgen. Das habe ich eigentlich bis jetzt versucht und es bringt mich auch weiter. Es tut mir eben auch wieder festen Halt geben und das ist etwas Wichtiges, was wir alle brauchen. Da hilft auch der jetzige Pfarrer, den wir hier haben, der mich auch immer unterstützt mit dem.
Herr Diakon, dahinter, wir sind im Pfarrhaus im Muttital, wo wir das Interview führen und das ist ja ganz nah am Kloster. Gehen Sie ab und zu ins Kloster rauf, Stundengebet mit den Schwestern zusammenbeten?
Das habe ich doch noch fast nie gemacht, dass ich mit ihnen zusammen das beten. Einzelne Mal hören. Sie haben es natürlich etwa hinterhalten, wenn man vielleicht in die Messe gegangen ist. Das ist gerade Messbesuche, gehört man es vielleicht vorher. Oder sonst, wenn Sie einen Tag haben, wo man etwa Gast ist. Aber es sind natürlich trotzdem Beziehungen vorhanden mit den Schwestern. Nicht jetzt so, dass ich könnte sagen, ich hätte tiefe, jahrelange, aber doch, obwohl ich auch einer bin, der von außen kommt und nicht vom Muttital, habe ich alle die Schwestern dürfen kennenlernen und habe Freude an ihrer Ausstrahlung, es gibt mir vieles mit und das ganze Volk hier vom Tal ist da sehr dankbar, dass sie da sind und dass sie auch ihr klösterliches Leben pflegen dient.
Ist dann Ürner in Kanton Schweiz aufgenommen worden?
Ja, das natürlich insgesamt schon auch. Wobei, da muss ich jetzt natürlich nicht allzu hoch gehen. Es hat viele Urner hier im Tal hin. Also von dem her ist es halt zu erwarten, dass doch die Mentalität wirklich eine ähnliche ist. Aber Gott sei Dank habe ich das bis jetzt auch so dürfen erleben, persönlich, dass ich da immer Aufnahmen gefunden habe, sei es eben auf der geistlichen Seite, vielleicht im Kloster, so wie man da Kontakt hat, sei es aber auch bei der Bevölkerung.
Jetzt sind Sie Pastoralassistent im Muttital. Wie sind Sie generell in die Pfarrei eingebettet und eingebunden?
Einerseits natürlich durch die vielen Aufgaben, die man hier hat. Es ist ja einiges, was man auch vertraglich eigentlich verpflichtet ist, dass man es dort machen. Und andererseits ist es natürlich immer auch eine Frage, wie sehr fängt man mit den Leuten Beziehungen an zu pflegen, wie viel so Beziehungen vertreibt es. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ich würde nur sagen, ich erlebe hier und spüre hier ein allgemeines Wohlwollen gegenüber der Kirche insgesamt. Und ich habe darum persönlich auch eine schöne Zeit jetzt hier im Muttital dürfen erleben. Und dafür bin ich dankbar.
Wenn ich anfangs erwähnt habe, haben Sie ja das Priesterseminar St. Lutz in Chur besucht. Jetzt sind Sie hier im Muttital eingebunden. Fehlt Ihnen der Kontakt mit Ihren Studenten vom Seminar und generell auch zu Dozenten?
Es gibt Mitstudenten, die mir sehr viel gegeben haben. Mit denen ist aber der Kontakt zum Teil noch vorhanden. Mindestens, wenn man eben einmal bereit ist, sich um jemanden zu reissen und einmal zu einem zu gehen oder einem wieder zu schreiben. Aber auf jeden Fall tut man sich füreinander interessieren und nimmt etwa wahr, was die machen, mit grossem Interesse. Und gerade in diesen Kursen, wo ich jetzt gegangen bin, Weihekurs zum Beispiel, oder aber auch in Dekanatskurs, wo man ja später immer wieder wird gehen, da ist man ja viel als Chur und trifft wieder so Leute, die man mit ihnen zu tun hat. Und gerade die jetzigen Studenten, die dort sind, die jetzigen Seminaristen, sind sehr interessante Leute und da haben sich auch sehr interessante und wichtige Gespräche ergeben, wenn ich nur wenige Tage am alleinischen Kür war.
Sie erwähnen die Kurs und Weiterbildungen. Können Sie da dazu ein paar Worte verlauten?
Man hat vor der Weihe den Weihekurs. Das ist jetzt darum gegangen, bei meinem Kollegen und bei mir vor allem, dass man tut gewisse Sachen absprechen, zum Beispiel die Exerzitien zum Beispiel vorbereiten oder die auch besprechen, was macht man für Einladungen, wie sieht es rundum die Liturgie aus oder wie soll es aussehen. Und dann hat man aber natürlich auch die Exerzitien, die Weihexerzitien, die ja immer dazugehören, das haben wir auch bei der Diakonenweihe gehabt. Also gewisse Vorbereitung ist da immer vorhanden.
Bevor wir ins Interview eingestiegen sind, haben Sie erwähnt von einem Kurs, wo ihr üben könnt, wie ihr wirkt als Priester oder als zukünftige Priester. Können Sie da ein paar Worte sagen?
Es hat Zelebrationsübungen gegeben. Das heisst, es gibt Übungen, wo man einmal Mess lesen soll, so wie man es dann eben würde machen oder wie man es sich vorstellt. Und da ist ja mit den heutigen Mitteln einiges möglich. Man kann eine Kamera herstellen und der Betreffende, der da das probiert hat, Mess zu lesen, der muss sich nachher selber anschauen, wie er es macht. Und das ist sehr ein hilfreiches Mittel, dass man kann beurteilen, wie wirkt das ungefähr, was ich da zum Besten gebe oder was ich da versuche, unter die Leute zu bringen. Es kann da sehr unterschiedliche Erlebnisse geben. Vielleicht manches, wo man weitergibt, ist dann möglich, wo man das Gefühl hat, ja, also das hat eine ganz andere Tiefe haben. Das ist doch etwas, wo sehr, sehr hoch muss gehen und das wirkt vielleicht auf dieser Kamera ganz spröde. Und anders, wo man vielleicht das Gefühl hat, da gar nicht jetzt ein bisschen schnell weiter, ist vielleicht rum, wo man dann denkt, ja, doch, das wirkt mindestens einigermaßen tief und glaubhaft. Also da passieren ganz erstaunliche Sachen, das ist sehr etwas Gutes, wenn man sich da ein bisschen beurteilen kann.
Können Sie da ein Beispiel machen? Was hat für Sie so eine wesentliche neue Erkenntnis gegeben?
Zum Beispiel, dass man den Schlusssatz nicht verschlicken von einem Gebet. Das gibt es ja dann gern, wenn man vielleicht auch lang geübt hat, dass man an sich schon deutlich redet, aber dann halt einfach aus dem wieder ein bisschen zurückfällt. Und ein bisschen das Tägliche kommt. Das ist ja immer so, dass man es als Priester auch selber muss vollziehen. Das heisst, ich muss nicht nur die Leute Mess vorlesen, sondern sie muss auch für mich selber irgendeine Bedeutung haben. Und das ist natürlich der Heikel, weil wenn ich es für mich selber tue, dann ist es immer auch wieder das Gefühl, ja, ich mache es jetzt nur für mich selber. Das ist wieder das andere Extrem. Also man ist da irgendwo zwischendrin. Man muss es selber können mitlesen und selber verstehen. Gleichzeitig müssen es die Leute auch können wahrnehmen. Und da gibt es das gerne, wenn man jetzt eben vielleicht selber innerlich auch mitbeten, dass man doch das Gefühl hat, mal jetzt der Schluss von einer Gebetsformel zum Beispiel durch Christus, unseren Herrn, das kenne ich schon, und dann sagt man es vielleicht ein bisschen schnell und vielleicht auch ein bisschen zu leislich und will schon zum Nächsten übergehen. Und das ist falsch, aber vielleicht schon alle zusammen eben auch gerade im Gebet. Man tut da vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenken, dass eben der Jesus Christus auch unser Meister ist und unser Herr und Heiland.
Herr Diakon, dahinter, Sie stehen vor der Priesterweihe, werden darauf vorbereitet. Hat man dann auch mit dem werten Bischof ein Vorgespräch?
Es gibt Gespräche mit dem Bischof, allerdings muss das nicht unbedingt ein Vorgespräch sein. Es kommt gerne auch vor, dass so etwas nach der Weihe gemacht wird. Also dass da so etwas vielleicht einfach zu einer Zeit stattfindet, wo es allen Beteiligten gut geht und gut möglich ist. Heutzutage sind ja all die Terminkalender voll und ich kann mir gerade vorstellen, auch bei meinem Bischof und bei all denen, die um meine Nummer sind, da gibt es immer einen Haufen, wo die los haben. Und so hat dieser eine mehr als Verständnis, wenn es zum Beispiel heisst, ja, es ist vielleicht ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher. Persönlich habe ich einen Scheiss gehabt, zum Beispiel im Seminar, wo der Bischof gerade ins Seminar gekommen ist, anhand von so einer Gelegenheit. Oder die, dass es eben heisst, man hat das nachher. Viele von meinen Kameraden haben so etwas erst nach der Weihe gehabt.
Herr Diakon, da hinten, Sie sind doch relativ nah gewesen bei unserem werten Bischof Vitus. Aufgrund von dem, dass Sie studiert haben im Priesterseminar St. Luzi. Was haben Sie speziell an ihm geschätzt als Mensch?
Ein Bischofsamt wird natürlich von vielen Menschen unterschiedlich ausgefüllt. sehr gut bei all denen, die ich kenne. Die machen das mit grossem Verantwortungsbewusstsein und so auch der Bischof Vitus. Sicher ist eine wichtige persönliche Note, die er hat, dass er am Anfang vom Gebet ist. Das sind andere sicher auch, aber bei ihm merkt man das stark. Das kommt stark zu uns über, oder ist jetzt zu mir mindestens als Student übergekommen, dass man das Gefühl hat, mal das Gebet dreht rein und er dreht uns an mit seinem Gebet.
Wie sieht es jetzt aus, so zwischen der Weihe zum Diakon und zwischen der Weihe zum Priester? Hat man in dieser Phase eine geistliche Begleitung?
Geistliche Begleitung in dem Sinn, dass man jemanden besucht und mit ihm regelmässig spricht, gibt es nicht mehr und nicht weniger, als man vorher hat. Oder auch nachher vermutlich jemanden wird haben. Aber es sind natürlich ein paar Sachen, die in die Richtung gehen, die schon ein bisschen intensiver werden. Zwei Exerzitien habe ich erwähnt. Es sind auch gewisse Sachen, die sich einfach ergänzen durch all die Anlässe, die man hat, wenn man mit einem Kamerad zusammen ist zum Beispiel, dass man auch jemanden eben wirklich darauf aufgeklipft wird, auf geistliche Fragen. Und es gibt natürlich auch persönliche Vorbereitungen, die man hat, also dass man persönlich sich sicher auf so ein Sakrament speziell vorbereitet tut, innerlich mit Andachten oder auch, indem man eben einmal Gott beichten und so einfach eine spezielle Vorbereitung hat.
Nach den ersten Ausführungen vom Herr Diakon dahinter, vom Muttital, möchte ich Raum geben, dass wir uns selber überlegen können, was die Gedanken und Worte für uns selber bedeuten. Der Herr dahinter ist ein begnadeter Organist. Aufgrund von dem möchte ich eine Orgelsonate einspielen. Nach dem Moment von der Stille mit dieser Orgelsonate, die gewünscht worden ist vom Herrn Diakon dahinter, vom Muttital, freue ich mich jetzt auf den zweiten Teil des Interviews. Im ersten Teil hat er uns einen guten Einblick ermöglicht über sein Leben, über den Ruf, den er verspürt hat, von Jesus Christus zum Diakon, zum Priester, Erfahrungen, die er gemacht hat im Priesterseminar St. Luzi und jetzt auch als Pastoralassistent. Herr Diakon, da hinten, jetzt stehen Sie kurz vor der Priesterweihe. Wie tut man sich jetzt administrativ oder wie muss man sich administrativ auf so eine Weihe vorbereiten?
Da gibt es einiges. Erstens auf die Weihe selber, zweitens auf Primiz feiern. Es gibt sicher Einladungen, die man nicht beschreibt. Es gibt natürlich auch Sachen, die vielleicht noch offen sind gegenüber der Schule, wo man war, oder gegenüber dem Bistum. Man tut zum Beispiel einem Bischof ein Gesuch schreiben, auf jede Weihstufe hin, die man hatte. Und man tut natürlich einiges reservieren. Gewisse Sachen, wo man zum Beispiel an einem Ort essen kann oder wo ein Aperitif ist. Und man tut gewisse Sachen drucken, eben sei es vielleicht eine Einladung zum einen oder zum anderen Anlass, oder sei es eine zu allem miteinander und etwa ein Primizbildchen.
Sie erwähnen, dass Sie ein Gesuch am Bischof einreichen müssen. Was ist der Inhalt von so einem Gesuch?
Ich bitte um die Weihe. Je nachdem, was man etwa noch zu sagen hat oder will schreiben, tut man immer ein bisschen bis dazu schreiben. Zum Beispiel, dass man jetzt schreibt, wenn ich es etwa mache, ich danke für das, was vorher noch war. Du vielleicht etwas erwähnen, wo man eben im Vorgespräch gehabt oder wo man sonst mit ihm gehabt hat. Eigentlich Inhalt, was darum geht, also was die Meinung ist, dass man ihm selbst schreibt, ist eben die Bitte um die Weihe. Also, dass man darum ersucht, dass er einem jetzt tut, die heilige Priesterweihe erteilen.
Gibt es denn auch da Termine, die man einhalten muss?
Also jetzt bei dem Weihgesuch ist es nicht so verrückt schlimm, dass es jetzt heisst, man muss so und so genau so früh sein. Aber bei diesen Sachen natürlich schon, die Sie erwähnt haben, dass es administrativ sei. Also, wenn ich jetzt glaube, dass eben die Drucksachen damit gemeint sein könnten oder die Einladungen und so weiter, bei dem muss man natürlich frei genug sein, das ist klar. Da muss man einfach schauen, dass irgendwann die Leute, die eben eingeladen sind, die auch überkommen und rechtzeitig im Bild sind, was da alles läuft und geht.
Primitspruch haben Sie erwähnt gehabt. Wissen Sie da schon Bescheid, wie das aussieht?
Es sind ein paar Primitsprüche, wo ich noch nicht ganz sicher bin, welche von denen ich nehme. Mir hat immer das Alte Testament viel bedeutet. Also zum Beispiel der Spruch von Salomon, wo er sagt, Herr, schenke mir ein hörendes Herz. Das wäre zum Beispiel einer, der vielleicht die Frage kommt. Es hat aber auch Neutestamentliche, die mir jetzt eigentlich recht nach liegen, wo man eben die eine schockiert hat vielleicht, wo zum Beispiel Christus sagt, ich bin der gute Hirte, oder Petrus sagt, siehe, wir sind dir nachgefolgt, oder andere Sprüche, die vielleicht etwas mit der Berufung zu tun haben. Es sind also mehrere rum, die für mich noch in Frage kommen, und ich bin noch nicht ganz sicher, welche von denen also ich nehmen kann, weil ich nämlich eben noch ein bisschen unschlüssig bin, was man machen muss, dass man nicht das Gefühl hat, es sei immer das Gleiche. Wenn einer bei dem Mitspruch nehme, sei es immer einer, den man sowieso schon kennt. Das ist ein bisschen etwas, was man ja muss vermeiden, gerade so den Eindruck zu machen, liebe Leute, ich kann euch etwas Wichtiges erzählen, nachher erzählt man etwas, was ich sowieso schon kenne. Das ist ja nicht gerade das Ideale. Vielleicht finde ich noch einen, und ich doch das Gefühl habe, der hat nicht schon jeder gerade gehört oder nicht gerade jeder schon in den Ohren. Und sonst, wenn es halt so ist, dass ich den einen von den Bekannten muss nehmen, dann würde ich einfach den Leuten, die ihn lesen, das Herz legen, denen doch gleich lesen und ein bisschen verinnerlichen. Manchmal ist es auch gut, wenn man etwas, das schon bekannt ist, wieder vornimmt und sich ein bisschen vertieft damit befassen.
Wie läuft denn so eine Priesterweihe ab?
Das ist eine grosse Weiheliturgie, sicher mehr, als man sich sonst gewöhnt ist von einem Gottesdienst. Es ist natürlich schon eine heilige Messe, aber sehr ausladend, mit vielen Teilen, die sehr vertieft, sehr breit und sehr klar dargestellt sind. Darum ist es eine interessante Liturgie und ich kann die Leute begreifen, die an so einem Ort hingehen und so eine Weiheliturgie besonders erleben wollen. Da ist zuerst eine Frage der Kandidaten, ob sie das eben machen wollen, ob sie bereit sind. Das ist schon mal ein bisschen speziell gegenüber den anderen Liturgien. Man hat also nicht den Anfang mit einer Einführung und nachher mit einem Kyrie, sondern es wird stattdessen eben gefragt, sind sie bereit? Die Kandidaten werden dann vorgestellt und es wird gefragt, sind sie würdig? Konkret fragt der Bischof, weißt du, ob sie würdig sind? Dann fragt der Regens und nachher muss der Regens antworten, ob er sie eben für würdig halten tut. Nachher werden sie aufgerufen und gefragt. Und dann nachher kommt das Gloria, dann müssen die Leute mit dem Lob Gottes, oder wenn alle eigentlich, sollen alle Beteiligten mit dem Lob Gottes antworten, eben mit dem Gloria. Und dann kommen die weiteren Teile von der Heiligen Messe, der Wortgottesdienst, mit Lesungen, mit dem Evangelium und anschließend an die Homilie, anschließend an die Predigt, ist ja der eigentliche Weihritus, wo man sich dort am Boden legt. Das ist vielleicht der meisten Leuten Begriff, weil das immer vielen im Gedächtnis geblieben ist von einer Priesterweihe, dass eben die Leute sich am Boden legen. Prostratio, sagt man, also ganz vor Gott einlegen mit ihrem ganzen Dasein, auch äußerlich. Und dann wird eben durch die Handauflegung und das Weihegebet einem die Weihe geschenkt. Es gibt nachher sogenannte aussteigende Riten, zusätzliche Riten, die das Ganze vertiefen. Und dann wird die Heilige Messe gefeiert, wo man ja jetzt erstmal auch als Priester am Altar stehen.
Sie haben jetzt uns einen guten Einblick über die Priesterweihe ermöglicht. Wird man auch gesalbt?
Ja, ja. Bei der Priesterweihe ist das der Fall, dass man auch mit Chrysam gesalbt wird. Die Handinnenflächen werden ja mit Chrysam gesalbt. Weil man ja nachher mit diesen Händen tut, aber die weiteren Teile der Heiligen Messe die leiten und eben auch der Dienst am Altar tut. Also nicht nur in der Weihemesse, sondern eben nachher in jeder Heiligen Messe.
Herr Diakon, dahinter, Sie sind ein begnadeter Orgelspieler und können sicher einige Worte erläutern, wie es Kirchenmusikmässig in einer Weihe ablaufen tut.
Kirchenmusik ist immer Gegenstand von ganz vielen Wünschen und Vorstellungen. Das ist auch bei uns natürlich der Fall, bei meinem Weihekamerad und mir. Einige Sachen sind ja von der Liturgie her vorgegeben und das passt sich sehr gut gegenseitig zusammen, wenn man Sachen hat, die vorgegeben sind und doch nicht alles nur vorgegeben ist. Es kann ein bisschen wie ein Leben und ein bisschen etwas Eigenes entstehen. In dieser Liturgie wird es sicher Psalmen geben. Es gibt beispielsweise möglicherweise zum Eingang einen. Es gibt nach einer Lesung einen. Es gibt bei der Gabenbereitung, bei der Kommunion. Und die Psalmen können ganz unterschiedlich gestaltet sein. Da steht nicht unbedingt nur einfach einer am Anfang und tut das lesen. Erstens ist es ideal, ja, dass es vielleicht dort singen. Und zweitens ist es vielleicht auch ein Chor, der das dort singen. Wir haben das Glück, dass wir in unserer Priesterweihe einen Chor dabei haben, Chor und Orgel. Es hat aber auch Solistin und Solist. Und dann wird auch die Allerheiligenlitanie gesungen. Da werden die Solistin und der Solist auch eine Rolle spielen. Nachher hat man natürlich die Kirchengesänge, die wir kennen. Also Sanctus wird sie sicher, am Schluss wird das Lied sein. Und ganz zuletzt nach dem Sagen, etwa ein Maria-Lied. Also die Sachen gehören mehr oder weniger dazu, aber die werden sicher alle in der festlichen Art, in der festlichen Version aufgeführt. Also nicht einfach so, wie man es vielleicht eigentlich an einer Werktung in einer Messtäte machen, sondern sie werden sicher ausladender und breiter sein. Und ich freue mich auch auf die Orgelmusik, die wir werden haben mit dem Herrn Jetter, einem Domorganist von Chur oder Orgel, der ja bekannt ist dafür, dass er sich sehr für die Liturgie einsetzt und interessiert.
Sie erwähnen, dass die Allerheiligenlitanei gebetet wird. Wenn wir beim Thema von der Heiligen sind, welches ist Ihre Lieblingsheilige und wieso?
Der heilige Nikolaus von Myra ist mir zum Beispiel ganz nah, weil er mir einfach immer wieder begegnet ist. Er ist schon als Kind begegnet. Und weil er manchmal unterschätzt wird, weil er ein bisschen Klon ist. Samichlaus wird ein bisschen als Klon tituliert. Wobei eben, man darf einerseits auch den Klon nicht unterschätzen und andererseits eben gerade so Heilige, die dann vielleicht noch mit Leben verwechselt werden, auch nicht. Das ist an sich etwas ganz Tiefes, was aus ihm und aus diesen Bereichen, die mit ihm zu tun haben, überkommt. Und ich habe ein paar Mal eine Gelegenheit gehabt, im Rahmen von einem Verein, wo ich Mitglied bin, dass ich auch diese Tätigkeit ausüben konnte. Und das ist etwas sehr Interessantes und etwas sehr Tiefgehendes für mich. Und natürlich auch der andere Nikolaus kommt auch jetzt natürlich auch unsere. Gerade in dieser Jahreszeit, wo wir jetzt stehen, wo wir im September gerade sein Fest gefeiert haben, der Nikolaus von Flüe. Das sind zum Beispiel zwei Heilige, die mir ganz viel bedeuten. Es gibt aber einen Haufen andere, die ich auch noch sagen könnte.
Sie erwähnen, dass Sie tiefe Erfahrungen als Kind mit dem Heiligen Nikolaus gemacht haben. Können Sie da ein Beispiel machen?
Ja, die Wohltätigkeit. Das sich berehren lassen von der Armut, von der Not. Auch die Augen offen haben, das Mitleid können haben. Das ist etwas, was heute nicht immer selbstverständlich ist, auch wenn die Leute eigentlich denken, mein Leben ist schon in klarer Bahn, auch in dem Punkt, dass ich vielleicht einmal an meinen Armen würde helfen, wenn er in Not wäre. Aber dass man es wirklich an sich lassen kann, dass vielleicht jemandem nicht gut geht, das passt einem ja gleich nicht gerade immer. Und dann nachher, dass man wirklich in dem Moment, wo es der andere nötig ist, dass man dann wirklich offen ist für den anderen und auf ihn zugeht und ihm dort helfen, vielleicht etwas geben, was er braucht, wo man Ring kann geben, der gar nicht so schwierig ist, aber man muss offen sein, man muss in dem Moment eben wach sein und können auf ihn hören. Und so etwas ist viel wert, oder? Wenn man den Moment erreicht, wo wirklich jemand bedürftig ist. Natürlich kann es auch sein, dass es über unsere Kräfte geht, dass wir ihm nicht allein helfen können, dass der Herr Gott viel mehr muss helfen. Aber es gibt es auch gern, dass wir eigentlich mit wenig Mittel schon den Leuten viel helfen können, wenn wir das Auge offen haben und wenn wir parat sind, und eben auch darauf schauen und dass ein Isländer ankommt, wenn jemand in Not ist oder wenn es halt jemandem ist, wirklich nicht gut geht.
Heisst das, dass Sie bereits als kleiner Bub auf Mitmenschen zugegangen sind, die in Not waren?
Ganz und gar nicht. Also sicher nicht mehr als andere Leute. Ich habe vielleicht Zellen, aber ich bin sicher nicht mehr als andere Leute. Das kann ich von mir nicht sagen. Nein. Also vielleicht habe ich es mit der Zeit ein bisschen verlernen, aber das ist sicher nicht etwas, was ich jetzt von mir behaupten könnte, sondern es ist eine Anforderung an uns alle, die immer besteht, eben als Bub, eben später. Es ist vielleicht in dem Moment so, dass mir das schon früher schon als Bub irgendwo eingeleuchtet hat, dass es so ist. Aber ich gehe davon aus, dass es auch den anderen Leuten letztlich schon so geht, dass man es ja eigentlich weiss, wie es sein soll, aber dass man es halt aus verschiedensten Gründen nicht immer fertig bringt. Wirklich hat der gute Wille, den wir aufwenden dazu.
Heute ist es sichtbar, dass Sie Diakon sind. Sie tragen die Römerkragen. Wie sieht das weiter aus, so kleidungstechnisch? Welchen Weg werden Sie gehen?
Ganz absolut sicher ist es nicht, weil er wegen sich gehen, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich von mir aus jetzt so eingespurt, dass ich eben der schwarze Riemenkragen zu tragen, also genau gesagt schwarze Hemmli mit dem weißen Kragli eben. Und das hat natürlich immer eine Bedeutung. Es ist wie eine Aussage, die man mit den Kleidern macht. Und es ist ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit zu sagen, warum man jetzt das genau macht. Weil es vielleicht für den einen ein bisschen etwas Schwieriges bedeutet und für den anderen etwas Einfacheres. Und beim Priester ist es sicher so, dass Einfachheit und Schlichtheit sollte ausgedrückt werden. Es sollte aber auch gezeigt werden, dass er eben Priester ist. Also es sollte nach außen erkennbar sein. Es ist sogar eine Vorschrift, die wir eigentlich haben, dass man nach außen als Priester erkennbar ist. Nun ist manche Pfarrer, vielleicht in kleineren Gemeinden, in abgeschlossenen, zum Teil auch in grösseren Orten, gerade sehr fähige Leute, die sich eine Bekanntheit haben können erwerben. Da ist manche rum, die das nicht braucht. Und zwar muss ich sagen, da ist auch manche zu Recht vielleicht jetzt so, dass er denkt, dass wenn ich zivil anlege, kann ich mehr auf die Leute zugehen, mehr mit ihnen auf den Weg gehen. Aber gerade wenn man einen vielleicht nicht so kennt, wenn einer nur noch am Reisen ist oder sonst irgendwie auf neue Leute zugeht, ist es an sich etwas Schönes, wenn man den Priester als solcher erkennen tut. Und das ist eben also eine Möglichkeit, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wo man einen Priester erkennt anhand der Kleider.
Herr Diakon, da hinten sind Sie hier im Muttital Pastoralassistent. Wissen Sie, wie Ihre Zukunft aussieht nach der Weihe?
Bin ich ganz sicher. Das heisst, für die ersten Monate ist es sicher anzunehmen, dass ich hier im Muttital noch bleiben kann. Ich weiss aber nicht genau, wie viele Monate und wie lange das wird sein. Und da will ich auch nicht allzu viel vorspuren, sondern das auch ein bisschen mit den betroffenen Personen immer wieder können absprechen und können auf sie hören. Es wäre ja schade, auch wenn es schön ist, dass man eigentlich sagt, man hört jetzt auf den Betroffenen auch, oder? Aber es wäre schade, wenn es dir plötzlich für so und so manche andere überhaupt nicht mehr täte stimmen. Also da bin ich sehr offen und bin auch sehr gespannt, selber sehr gespannt, was denn da alles wird in nächster Zeit. Also ob jetzt das ein längeres Vikariat an einem Ort ist oder eben ob es vielleicht nur ein paar Monate an einem Ort ist und nachher an anderen Orten.
Die ganze heilige katholische Kirche betet auch immer wieder für Priester. Wieso denken Sie, dass das Gebet für Priester so wichtig ist?
Es hat mehrere Gründe. Priester sind natürlich Kirche repräsentieren ein Stück weit und es ist auch ein ganz wichtiger Grund, dass Priester immer wieder gefährdet sind von verschiedenen Seiten. Jeder, der gegen Kirche ist, oder jeder Geist, der gegen Kirche wirken will, muss irgendwo an den Priester auch abprallen oder muss mit ihnen konfrontiert sein. Und das ist natürlich eine grosse Kraft, die Priester brauchen. Und natürlich muss man für sie auch so beten, wie man für alle Menschen beten muss. Man darf ja nicht vergessen, dass der Priester auch immer ein Mensch bleibt. Und das könnte ja bei all dem fast ein bisschen vergessen gehen, dass man dann denkt, ja gut, für den Priester den wir jetzt insofern beten, dass er seine Seelsorge ausüben kann, aber dass er vielleicht zum Beispiel wie ein anderer Mensch auch leicht in eine Versuchung hineingeraten kann, das vergisst man dann vielleicht gerade dabei. Und da muss man schon klar sehen, dass wir wirklich immer Menschen sind und werden bleiben. Und darum ist das Gebet gerade noch einmal besonders wichtig.
Man sagt auch, dass man speziell für den Priester in der Pfarrei soll beten soll, für die Themen, wo Nerv eher schwach ist. Wenn Sie da müssten die Farbe bekennen, was wäre bei Ihnen so eine Schwäche, wo eine Pfarrei müsste da dafür beten?
Bei mir ist alles. Es ist immer so, dass die Hilfe von oben muss kommen. Ich glaube auch, dass ich die immer wieder reinbekomme, aber also bei mir ist es schon so, dass ich da gar nicht sagen kann, wo ich jetzt da wirklich bombensicher bin. Und ich glaube, es wäre von jedem überheblich, wenn er das würde sagen, in dem und dem Bereich bin ich bombensicher und im anderen brauche ich Hilfe. Ich brauche sicher in allen Hilfe. Vielleicht gibt es Teile, die noch stärker sind, noch spezieller sind, aber das ist bei mir jetzt sehr im Wechsel immer und bei anderen ist es vielleicht ein bisschen weniger. Es kann sein, dass vielleicht der eine oder andere könnte sagen, ja gut, bei mir ist einfach der und der Bereich, der immer wieder ganz wichtig ist. Und bei mir persönlich ist es das nicht so stark. Also bei mir ist einfach alles, es ist natürlich allem voran die Liturgie, weil die ist natürlich zu oberst und die ist die Mitte. Und da hoffe ich und freue mich darauf, dass auch die Leute werden, das mittragen und mitbeten, wenn man in eine Liturgie hineingeht. Und dass sie sich bewusst sind, sie alle tragen eine heilige Messe beispielsweise oder überhaupt einen Gottesdienst, eine Andacht oder was immer es sei. Es ist ganz wichtig, dass die Leute sich das auch bewusst sind, wie sie das Konzil betont hat. Alle feiern miteinander. Es ist nicht einer, der feiert und die anderen dann allenfalls teilnehmen. Es ist einer, der spezielle Dienste, eine spezielle Aufgabe, der die Kompetenz auch hat, zum Feiern, gerade das Sakrament eben durchzuführen. Aber es sind alle, die daran teilnehmen, und es sind alle, die es tragen und besonders im Gebet tragen.
Herr Diakon, da hinten, wir neigen uns langsam am Ende zu. Ich hätte zwar noch hunderttausende Fragen, aber unsere Zeit ist limitiert. Abschliessend, was möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ein Wort, das ich kürzlich von einem Mann gehört habe, der auch mein Professor ist, ein verehrter Professor, der Franz Annen von Schweiz, der nämlich ein Buch geschrieben hat mit dem Titel «Werft eure Zuversicht nicht weg», wo beim heiligen Paulus steht. Es kann ganz unterschiedlich angeschaut werden. Er hat das vielleicht in einem Sinn gebraucht, wo es nicht der gleiche ist, wie ich es im Moment verwende. Aber es ist sicher ein wichtiges Wort und ein Wort, das uns Christen immer begleiten und berühren. Werft eure Zuversicht nicht weg. Es ist ja manchmal doch eine Herde, eine kleine Herde, die plötzlich verzagen will oder plötzlich auch könnte verzagen angesichts nicht nur vom Bild der Kirche, sondern von der ganzen Welt, von all diesen Schwierigkeiten, Drangsal und Mehrsal, die wir haben, auch vom Elend auf der Welt. Und da ist es immer wichtig, dass die christliche Hoffnung weitergetragen wird, aber nicht allein von irgendwelchen Leuten, die jetzt vielleicht einen schwarzen Kragen oder ein schwarzes Hemd haben, sondern eben von allen muss irgendwo die Hoffnung können ausgestrahlt werden und sie muss aber auch auf alle wieder können zurückstrahlen und darum weise ich allen Zuhörern die Zuversicht und ich erhoffe sie mir und erbitte sie mir auch für alle, die mich auf dem Weg dann begleiten.
Danke vielmals, Herr Diakon, da hinten. Jetzt haben wir aber viel über die Priesterweihe geredet. Wann findet denn die statt? Wo findet sie statt?
Sie ist am 16. November in der Kathedrale Chur. Samstag, 16. November. Es wird noch gerne so gemacht bei diesen Weihliturgien, dass sie am Samstagmorgen sind, um 10:30 Uhr. Weil ja das eine Zeit ist, wo doch einige Priester sich auch frei machen können. Und nachher sind Primiz feiern am 24. hier im Murtital und heimen Primiz am 1. Dezember in Altdorf. Nach Primiz hier im Frauenkloster am 15. Dezember und allenfalls die weitere Nachprimizen, die kommen. Sie sind auf jeden Fall immer eingeladen, auch an einer Feier teilzunehmen. Oder sie mindestens auch von weitem als Zuhörerin, als Zuhörer mitzutragen.
Der Primizsegen ist ja sehr beliebt. Wieso ist der beliebt und was ist die Wirkung?
Das hat mit der Frage zu tun, was generell die Wirkung vom Segen ist. Es hat aber auch mit der Frage zu tun, was das Erstlingswerk oder die Erstlingsgabe ist, also Primiz, sondern von Primus, der Erste. Und das ist eine uralte Tradition, die auch im Alten Testament ganz stark immer wieder vorkommt. Das Erste wird als besonders stark angeschaut, als besonders gut und das Erste wird Gott hingegeben. Also das erste Lamm zum Beispiel von einem Mutterschaf hat einen besonderen Wert für den Kult, für die Religion. Und so ist der Primiz natürlich auch immer etwas, das eben als Erstlingsgabe einen besonderen Wert und eine besondere Bedeutung hat. Und es gibt ja nebst dem allgemeinen Primizsegen, wo wir in der Messe über alle Menschen, die da sind und auch die nicht da sind, dann aussprechen. Besonders über die da sind. Nebst dem gibt es ja auch einen anderen, nämlich den persönlichen Segen, also wo man persönlich die an einem Gläubigen die Hände auflegen und den Segen sprechen. Und das ist jetzt einer von diesen Segen, wo eine besondere Kraft zugeschrieben wird. Das ist ja sonst so, dass nicht jeder Segen unbedingt jetzt gerade gleich stark ist oder als gleich stark gilt. Wenn zum Beispiel eine Kirche eingeweiht wird, Und der Bischof kommt dir und sagt, hey, ist das schon allgemein bekannt als Segnung mit viel Kraft und starken Segen. Und so etwas Ähnliches ist es mit dem Mietsegen. Also vielleicht ein bisschen mehr, anstatt wenn man jetzt nur gerade über sich das Kreuzzeichen macht. Obwohl der Herrgott ja auch in dem Moment genauso kann wirken. Aber es ist doch so einfach empfunden worden immer, dass ein gewisser Segen eine gewisse Kraft hat. Und so wird ein Prämietsegen natürlich die Idee her starke Kraft zugeschrieben. Und das ist etwas Schönes, auf das freue ich mich natürlich auch, an den Menschen so ein Prämietsegen weiterzugeben.
Danke vielmals, Herr Diakon Dahinder, für das berührende Interview, für Ihre Gedanken, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben. Ich wünsche Ihnen von Herzen ganz viel Gottes sagen und mögen Sie die Zuversicht in Ihrem neuen Priesteramt haben, so wie Sie das erwähnt haben, wo im Buch werft eure Zuversicht nicht weg, dass Sie die Zuversicht immer wieder finden werden. Und mögen Sie vor allem in schwierigen Momenten auf die Fürsprache von Ihrem Lieblingsheiligen, Niklaus von Myra, die Unterstützung erfahren, natürlich von unserer lieben Mutter Gottes auch. Und so möchte ich das Interview mit dem Diakon Michael Dahinder abschliessen mit einer weiteren Orgelsonate, weil der Diakon Dahinder ist selber ein begnadeter Organist. Und auch da wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie trotz dem neuen Priesteramt die Zeit jeweils und den Raum finden werden, sich Ihrer Passion als Organist können zu widmen, dass Sie daraus auch immer wieder Kraft werden schöpfen. Danke vielmals.